Die Gruppe hatte den dritten Tag in Chicago für eine ausgedehnte Stadtrundfahrt reserviert. Shinichi Yamamoto hatte das Gefühl, dass die große Metropole Chicago ihnen vermitteln könnte, wie Japan vielleicht in Zukunft aussehen würde. Im Auto chantete Shinichi ständig Daimoku. Seit er auf Hawaii den ersten Schritt seiner Auslandsreise getan hatte, bemühte er sich immer, Daimoku zu chanten. Er wollte das neue Land Amerika mit seinem Daimoku durchtränken und betete für das Wohlergehen Amerikas. Shinichi und die anderen Leiter machten mehrere Besichtigungen in Chicagos Industriegebiet, darunter bei einer automatisierten Fabrik, in der Elektrogeräte hergestellt wurden. Als sie die Straße entlang gingen, zogen einige Wahlplakate ihre Blicke auf sich. Sie hingen in einem Fenster, das zu einem Wahlkampfbüro der Demokratischen Partei gehören musste. Am 8. November sollte der Präsident gewählt werden. Die amerikanischen Wähler würden zu den Urnen gehen und ihren neuen Präsidenten, etliche Staatsgouverneure sowie Volksvertreter für den Senat und das Repräsentantenhaus wählen. Der Besuch der Gruppe aus Japan fiel daher in die hitzigste Wahlkampfphase vor dem Urnengang. Insbesondere bei der Kampagne für das Amt des Präsidenten gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Richard M. Nixon, dem Kandidaten der Republikaner und damaligen Vizepräsidenten, und dem Kandidaten der Demokraten, John F. Kennedy. Der Wahlkampf wurde zwischen zwei jugendlichen Kandidaten ausgeführt. Nixon war 47, sein Gegner Kennedy 43 Jahre alt. Im selben Jahr hatte die U-2-Affäre dazu geführt, dass ein geplantes Ost-West-Gipfeltreffen abgesagt wurde. Im Kalten Krieg schien es nicht den geringsten Fortschritt zu geben. Dies führte dazu, dass die Menschen ihre Hoffnungen und Erwartungen auf einen neuen Präsidenten setzten, der Amerikas Größe wiederherstellen und eine leuchtende Zukunft einleiten sollte. Das außerordentlich große Interesse an dieser Wahl war deswegen nicht überraschend. Nixon setzte auf seine politische Erfahrung und bezeichnete sich selbst als Präsident Eisenhowers Nachfolger. Kennedy präsentierte unterdessen ein neues Programm, das er als New Frontier anpries und dessen Ziel es war, die amerikanische Gesellschaft neu zu beleben. Besonders in den Fernsehdebatten ließ sich verfolgen, wie sich ein intensiver Kampf entwickelte, bei dem der eine Kandidat auf seine Erfahrung verwies, während der andere entgegnete, dass Erfahrung zwar gut und schön, das Wichtigste jedoch eine Philosophie und eine Zukunftsvision seien. Im jugendlichen Bild Kennedys, das sich auf dem Bildschirm präsentierte, spürten viele Zuschauer neue Hoffnung und ein Gefühl für die Möglichkeiten der Zukunft. Jede neue Zeit wird durch neue Talente und Fähigkeiten eingeleitet. Während Shinichi zuhörte, wie Nagayasu Masaki die Entwicklung des Präsidentschaftswahlkampfs schilderte, dachte er: Das amerikanische Volk sehnt sich nach einer neuen Führungspersönlichkeit und nach neuen Idealen. Und genauso sicher muss es sich nach der tiefgründigen, jedoch noch unbekannten Philosophie des Buddhismus von Nichiren Daishonin sehen. Schweigend schaute er sich Kennedys Plakate an. Am Nachmittag fuhr die Gruppe aufs Land hinaus. Eine friedliche Ackerlandschaft erstreckte sich um sie herum. »Es wäre schön, wenn wir uns mit ein paar Farmern hier unterhalten und sie fragen könnten, wie sie leben«, bemerkte Shinichi. Im Vorbeifahren sahen sie eine junge Frau vor einem Farmhaus, wahrscheinlich die Frau eines Farmers. Nagayasu Masaki hielt das Auto an, Shinichi stieg aus und begrüßte die Frau mit einem offenen Lächeln und einem freundlichen Hallo. Masaki folgte ihm und erklärte auf Englisch: »Guten Tag. Wir würden gern ein bisschen über das Leben der Farmer hier in der Gegend von Chicago erfahren.« Dann ergänzte er: »Das ist Herr Shinichi Yamamoto aus Japan. Er ist Präsident der Soka Gakkai, einer buddhistischen Organisation, die sich der Verwirklichung des Weltfriedens und des menschlichen Glücks widmet.« Die Frau antwortete bereitwillig auf Masakis Fragen und beschrieb das Alltagsleben der Farmer in der Region von Chicago, berichtete über ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse und auch über die Geschichte ihrer eigenen Familie, die, wie sie sagte, aus Deutschland eingewandert war. Eine ältere Frau, die die Unterhaltung mitgehört hatte, kam aus dem Haus. Sie war wohl Ende 60. »Das ist unsere Großmutter«, erklärte die jüngere Frau. »Heute ist ihr Geburtstag.« Als Shinichi das hörte, nahm er die Hand der älteren Frau und sagte auf Japanisch: Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Leben Sie bitte ein langes, langes Leben. Nichts könnte Ihrer Familie mehr Freude bereiten, als dass Sie gesund bleiben. Das wird alle glücklich machen. Vor allem hoffe ich auch, dass Ihre ganze Familie liebevoll für Sie sorgen wird. Ein solcher Geist stärkt nicht nur die Bande der Zuneigung zwischen Ihnen, sondern ist auch eine Quelle für dauerhaftes Wohlergehen in Ihrer Familie. Glück findet man nicht irgendwo in der Ferne, man findet es in der Familie. Masaki übersetzte Shinichis Worte. Die ältere Frau lächelte entzückt über die guten Wünsche, die ihr dieser unbekannte Fremde aus Japan übermittelt hatte. Shinichi betrachtete das strahlende Gesicht der Frau und schlug vor: Lasst uns alle gemeinsam zur Feier des Tages Happy Birthday singen. Er hüllte die Frau mit seinem warmen Blick ein und begann zu singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Stimmten die anderen mit Shinichi im Chor ein und ihre Stimmen stiegen hinauf in den Himmel über den grünen Feldern. Es war eine herzerwärmende Szene von Freundschaft und Wohlwollen. Der Frau, die in der Mitte der Gruppe stand, stiegen Tränen in die Augen. Als sie das Lied beendet hatten, machte Shinichi mit seiner Sofortbildkamera von allen eine Aufnahme und überreichte sie der Frau. Diese schien tief bewegt und entgegnete: Ich danke Ihnen. Sie kennen mich nicht einmal und doch feiern Sie hier meinen Geburtstag. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich hoffe, dass Sie in Zukunft noch viele weitere glückliche Erinnerungen schaffen werden, erwiderte Shinichi. Nur weil unsere Körper altern und unsere Gesichter Falten bekommen, heißt das nicht, dass auch unsere Herzen welken müssen. Es hängt von unserer Einstellung ab. Unsere Herzen können ewig jung bleiben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein Leben immer während der Jugend genießen und im Herzen ewig jung bleiben. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie mindestens 100 Jahre alt werden. Als Nagayasu Masaki Shinichis Wort übersetzte, errötete die Frau und schaute etwas zweifelnd rein. Ich glaube nicht, dass ich so lange leben werde können, entgegnete sie. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich mit jugendlichem Herzen leben werde, so wie Sie es gesagt haben. Herzlichen Dank. Ihre Stimme brach vor Rührung und sie konnte kein weiteres Wort hervorbringen. Dann streckte sie die Arme aus und umarmte Shinichi. Obwohl sich die beiden zum ersten Mal begegnet waren, klangen ihre Herzen nach so kurzer Zeit in einer schönen Sinfonie der Freundschaft. Die Tiefe des menschlichen Miteinanders oder der zwischenmenschlichen Beziehungen hängt nicht unbedingt von der Dauer der Bekanntschaft ab. Die Melodie des Humanismus, die vom Wesen eines Menschen ausgeht, ruft in den Herzen anderer ein entsprechendes Echo hervor und nährt Bindungen und Freundschaften. Sie ebnet den Weg für geistige Bande über die Beziehungen hinausgehend, die auf Verwandtschaft, räumlicher Nähe oder persönlichen Vorteil beruhen. Als sie davonfuhren, winkte ihnen die ältere Frau nach, bis das Auto aus ihrem Blickfeld verschwunden war. Shinichi strebte immer danach, jede Begegnung hochzuschätzen. Ob es sich bei seinem Gegenüber um ein Tsukigakai-Mitglied handelte oder nicht, Shinichi war bei jeder Begegnung mit ganzem Herzen dabei, pflanzte Setzlinge der Hoffnung, regte das Wachstum der Freundschaft an und schuf neue Werte. Das ist die wahre Lebensweise für einen Buddhisten, der sich des Prinzips der bedingten Entstehung bewusst ist, das alle Menschen vereint. Am nächsten Tag, dem 11. Oktober, verließ die Gruppe Chicago und flog nach Toronto in Kanada. Damals gab es in Kanada keine Mitglieder. Zweck ihres Besuchs war der Kauf von Baumaterial für die geplante große Empfangshalle am Haupttempelgelände. Außerdem interessierten sie sich für die typische regionale Lebensweise und den Begebenheiten in Kanada. Aus dem Flugzeugfenster fiel ihr Blick auf eine riesige Fläche hell leuchtender Herbstblätter. Das Land, das in kräftige rote und goldene Farbtöne getaucht war, glich einem Flammenmeer. Es war in der Tat ein goldener Herbst. Die Gruppe kam kurz vor Mittag am Flughafen von Toronto an. Wie erwartet, war die Luft in Kanada ziemlich kühl. Als sie die Ankunftshalle erreicht hatten, machte sich Nagayasu Masaki auf, um ein Auto zu mieten. Während die anderen warteten, starrte aus einiger Entfernung eine junge Frau mit großen Augen gespannt zu ihnen herüber. Sie trug einen grünen Mantel und hatte einen Schal um den Kopf gebunden. Die Frau kam auf sie zu und fragte mit leiser Stimme: »Entschuldigen Sie, sind Sie Mitglieder der Soka Gakkai?« Die Gruppe erwartete hier in Toronto niemanden. Obwohl sie ein wenig durch ihre Anwesenheit verdutzt waren, freuten sie sich bei dem Gedanken, dass sie ein Mitglied sein könnte. »Ja«, antwortete Kyoshi Chujo. »Sind Sie auch Mitglied?« »Nein.« Sie alle starrten die Frau etwas verwirrt an und warteten darauf, dass sie weiterredete. »Meine Mutter ist ein Mitglied der Soka Gakkai in Japan und ich bin hier, weil sie mich gebeten hat, herzukommen und sie zu empfangen.« »Ach so«, entgegnete Shinichi lächelnd. »Danke, dass Sie die Mühe auf sich genommen haben und so weit gekommen sind, um uns zu treffen. Ich bin Shinichi Yamamoto, Präsident der Soka Gakkai. Darf ich fragen, wie Sie heißen?«
»Teruko Izumiya.«
»Und zu welchem Bereich gehört Ihre Mutter?«
»Ich glaube, zum Bereich Kamata.«
»Es sagt viel über den Charakter Ihrer Mutter aus, dass sie sich Sorgen um unsere Ankunft gemacht und ihre Tochter gebeten hat, uns hier zu treffen. Sie ist ein wunderbarer Mensch. Übrigens, wie kommt es, dass Sie in Kanada sind?«
»Mein Mann arbeitet für eine Handelsfirma und ist hierher versetzt worden. Vor einem halben Jahr sind wir angekommen.«
Teruko Izumiya beantwortete gut gelaunt und lächelnd Shinichis Fragen. Teruko Izumiya lebte in einem Vorort von Toronto, der ungefähr 20 Autominuten vom Flughafen entfernt lag. Ihre Mutter machte sich Sorgen um ihre Tochter, die geheiratet hatte und nun in Kanada lebte. Sie hatte ihr Briefe geschickt und ihr darin geraten, den Glauben anzunehmen. Doch all das Gerede in dem Brief über Bestrafung und Wohltaten schien Teruko Izumiya zweifelhaft, schrecklich altmodisch und rief ihren Widerstand gegen das Ganze hervor. Sie hatte nicht einmal Lust, einen Blick in die Ausgaben der Seikyo Shimbun zu werfen, die ihr die Mutter regelmäßig schickte. Dann hatte sie an jenem Morgen einen Luftpostbrief von ihrer Mutter erhalten, der sie darüber informierte, dass Präsident Yamamoto und seine Gruppe am 11. Toronto besuchen würden. Ihre Mutter hatte geschrieben: »Präsident Yamamoto wird eines Tages eine international bekannte Führungsfigur sein. Fahre bitte zum Flughafen und empfange ihn dort.« Einen Augenblick lang hatte Teruko Izumiya geschwankt, ob sie fahren sollte oder nicht. Sie war im 7. Monat schwanger und hatte sich den ganzen Morgen lang unwohl gefühlt. Außerdem hätte sie es nicht ertragen, dort Bekehrungsversuche über sich ergehen lassen zu müssen. Doch nicht hinzufahren bedeutete, die Wünsche der Mutter zu missachten. Dieser Gedanke ließ in ihr Gewissensbisse und ein Gefühl der Treuelosigkeit aufsteigen. Deshalb hatte sie beschlossen, zum Flughafen zu fahren. Shinichi fragte Teruko Izumiya nach ihrem Leben in Kanada und legte ihr kurz dar, warum Glaube wichtig ist. Er erklärte, dass der Buddhismus das Lebensgesetz selbst ist. In seiner Art lag nichts Überhebliches. Er drängte sie weder, noch beharrte er darauf, dass sie den Glauben annehmen müsse. Außerdem war das, was er sagte, klar und vollkommen einsichtig. Sie bekam den Eindruck, dass sie sich vielleicht über die Soka Gakkai geirrt hatte. Shinichi gab ihr den Rat: »Chanten Sie bitte auf jeden Fall Daimoku, wenn Sie ein Problem haben.« Teruko Izumiya nahm seine Worte ohne Groll an. In diesem Moment kam Nagayasu Masaki mit einem gemieteten Kombiwagen zurück. Die Gruppe nahm dann mit Teruko Izumiya ein Erinnerungsfoto auf. Shinichi fragte sie, wie sie zum Flughafen gekommen sei, und sie erwiderte, sie habe ein Taxi genommen. »Dann fahren wir Sie nach Hause«, bot Shinichi an. »Nein, das ist nicht nötig. Ich nehme ein Taxi nach Hause.« Shinichi war der Gedanke zuwider, dass der einzige Mensch, der gekommen war und sie am Flughafen willkommen hieß, alleine im Taxi nach Hause fahren musste. Doch als sie all ihr Gepäck in den Kombi geladen hatten und auch die Leiter selbst eingestiegen waren, war das Auto voll. »Warten Sie bitte einen Moment. Ich werde Platz schaffen«, sagte Shinichi. Sie nahmen das Gepäck heraus und versuchten mehrere Male, es anders zu verstauen. Doch ganz gleich, wie sehr sie sich bemühten, es blieb nicht genügend Platz für Teruko Izumiya. Die Aufrichtigkeit und Aufmerksamkeit, die Shinichi Yamamoto gegenüber Teruko Izumiya an den Tag legte, als er sie nach Hause bringen wollte, erwärmte ihr Herz. Das geht schon klar. Machen Sie sich bitte meinetwegen keine Sorgen. Bitte fahren Sie ohne mich los, sagte sie. Shinichi entschuldigte sich tief und versicherte ihr mehrmals, wie leid es ihm tat, sie nicht nach Hause bringen zu können. Als sie abfuhren, gab Shinichi ihr den Namen des Hotels, in dem sie wohnen würden. Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie mich bitte. Wenn ich nach Japan zurückkehre, werde ich dafür sorgen, dass Ihre Mutter erfährt, dass Sie wohlauf sind und es Ihnen gut geht. Teruko Izumiya winkte der Gruppe zum Abschied hinterher, bis das Auto nicht mehr zu sehen war. Als sie auf dem Heimweg im Taxi saß, fühlte sie sich unbeschwert und erfrischt. Als sie von zu Hause aufgebrochen war, war ihr schwer ums Herz gewesen, doch jetzt fühlte sie sich, als ob warme Morgensonnenstrahlen ihr Herz durchströmten und die Nebel vertrieben, die es vorher eingehüllt hatten. Der Grund war nicht nur die Erleichterung darüber, dass sie pflichtbewusst die Bitte ihrer Mutter erfüllt hatte, Präsident Yamamoto und seine Begleiter zu treffen. Ihre Freude kam vielmehr daher, dass sie plötzlich und ohne es zu erwarten etwas sehr Kostbarem und Wichtigem begegnet war, von dessen Existenz sie bis dahin gar nichts wusste. Teruko Izumiya erkannte, dass diese erste Begegnung mit der Wirklichkeit des Glaubens, den ihre Mutter so aufrichtig ausübte, in ihr ein Gefühl der Zufriedenheit und des Glücks hinterlassen hatte. Da sie die Aufrichtigkeit, Aufmerksamkeit und Überzeugung, die vom Präsident Yamamotos Wesen ausging, kennengelernt und dazu seine vernünftige und logische Erläuterung der buddhistischen Lehren gehört hatte, konnte sie spüren, dass der von ihrer Mutter ausgeübte Glaube etwas ganz Wunderbares war. Sie war sich bewusst, dass sich in ihrem Herzen etwas Grundsätzliches geändert hatte. Einige Wochen später erhielt sie mit der Post ein Paket, in dem sich mehrere Bücher über die Soka Gakkai befanden. Der Absender war Shinichi Yamamoto. Ein Jahr und 7 Monate nach ihrer ersten Begegnung mit Yamamoto am Flughafen von Toronto nahm Teruko Izumiya aus eigener Initiative den Glauben an den Buddhismus des Taishonin an. Die Saat, die Shinichi zu jener Zeit gesät hatte, keimte und kündigte zur rechten Zeit den Beginn des Frühlings von Kosen Rufu in Kanada an. Shinichi und seine Gruppe kamen am King Edward Hotel in der King Street an und beschlossen, die Innenstadt zu besichtigen. Bis auf Shinichi. Er blieb im Hotel, weil er noch unter Wetterfühligkeit litt. Das Fieber, das ihn seit Seattle plagte, erreichte in der Regel am Nachmittag seinen Höhepunkt. Shinichi wusste, dass er unbedingt Ruhe brauchte. Doch war er entschlossen, die Bemühungen eines ganzen Jahres in jeden einzelnen Tag während seiner Auslandsreise zu legen. Deshalb gab er sich mit ein paar Augenblicken der Ruhe zufrieden, wann immer es die Zeit erlaubte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als in diesem kraftzehrenden Tempo weiterzumachen, obwohl ihm die ganze Zeit bewusst war, dass er sich, jenseits aller Vernunft, aufs Äußerste anstrengte. Kyoshi Chujo und die anderen, die sich in Torontos Innenstadt umgesehen hatten, kamen am frühen Abend ins Hotel zurück. Ein Japaner mittleren Alters begleitete sie, ein Soka Gakkai-Mitglied, das als Präsident einer Handelsfirma jedes Jahr aus geschäftlichen Gründen 6 Monate in der kanadischen Stadt Montreal verbrachte. Als er von Präsident Shinichi Yamamotos bevorstehenden Besuch in Toronto erfuhr, entschloss er sich zu einer 10-stündigen Busreise, um ihn zu treffen. Shinichi unterhielt sich eine Zeit lang mit dem Geschäftsmann. Er war erfreut, dass hier in Kanada ein Mitglied aufgetaucht war, wo er keins erwartet hatte, und dass dieser Mensch eigens von Montreal aus anreiste, nur um ihm zu begegnen. Shinichi fragte den Mann nach der Situation in der kanadischen Stadt. Dieser erklärte, dass das Christentum in jedem Bereich der Gesellschaft tief verankert und dass es unter solchen Umständen schwierig sei, dem Menschen ein korrektes Verständnis des Buddhismus zu vermitteln. Er gab zwar eine objektive Einschätzung der Lage in Montreal, doch seine Worte vermittelten in keinerlei Hinsicht, was er selbst aktiv für die Kosen-Rufu-Bewegung zu tun gedachte, um diese Hindernisse anzugehen. »Ich glaube, dann müssen wir Kosen-Rufu in Montreal verschieben«, entgegnete Shinichi. Der Mann schaute verblüfft rein. »Überall hängt die Entwicklung der Kosen-Rufu-Bewegung von der Existenz eines einzigen Menschen ab, der den Löwenmut besitzt, alleine aufzustehen. Wenn niemand da ist, der entschlossen und kühn alle Hindernisse angeht und die volle Verantwortung für Kosen Rufu übernimmt, gibt es weder Fortschritt noch Entwicklung.
Shinichi dachte: Schwierigkeiten und Nöte gehören dazu, wenn man neue Wege einschlägt. Wenn wir denken, dass alles schwierig ist, dann wird alles schwierig sein. Und wenn wir denken, dass alles unmöglich ist, dann wird alles unmöglich sein. Doch den Weg zu Kosen Rufu bahnt man nur mit einem glühenden, kämpferischen Geist und durch die leidenschaftliche Bemühung, jedes Hindernis, das sich in den Weg stellt, zu überwinden. Doch Shinichi hielt sich zurück und äußerte diese Gedanken nicht. Er hatte zwar seine Hoffnung auf diesen Mann gesetzt, den man als einsames Saatkorn für Kosen Rufu in Kanada bezeichnen konnte, doch Shinichi zögerte, ihn den strengen Weg des Glaubens zu lehren, für den man löwengleichen Mut benötigt. Dieses Mitglied hatte wahrscheinlich keine Gelegenheit gehabt, den Sokagakai-Geist zu erlernen und selbst die Initiative zu ergreifen. Aus diesem Grund hatte Shinichi das Gefühl, dass der Mann Lob verdiente, einfach weil er den weiten Weg von Toronto zurückgelegt hatte, um ihn zu treffen. Shinichi dankte ihm für seine Bemühungen und ermutigte ihn. Nachdem sie sich voneinander verabschiedet hatten, betete Shinichi dafür, dass dieser Mann mit dem Glauben siegen und ihn sein ganzes Leben lang beständig ausüben würde. Diese Begegnung machte Shinichi klar, dass es eine Frage der Zeit war, wann sich der Vorhang für die Kosen Rufu-Bewegung in Kanada heben würde. Er musste warten, bis nach und nach ein steter Strom gleichgesinnter Freunde erscheinen und sich entwickeln würden, deren Aufgabe es in diesem Leben war, für die weite Verbreitung des Buddhismus des Daishonin zu sorgen.